Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wenn Führungskräfte in Unternehmen, Organisationen oder Behörden Entscheidungen treffen, dann werden sie dafür oft kritisiert. Denn selbst der beste Chef oder die beste Chefin kann es letztlich nie allen Untergebenen recht machen. Einer aktuellen Studie zufolge gibt es aber auch erstaunlich oft Situationen, wo es Führungskräfte gar keinem recht machen. Außer sich selbst, weil sie, um nicht angreifbar zu sein, defensive Entscheidungen treffen, die gar nicht im Interesse ihres Arbeitgebers sind. Wie es dazu kommt und was sich dagegen tun lässt, verraten wir gleich. Außerdem erklären wir, warum Wüstensand leider nicht geeignet ist, um den globalen Mangel an Bausand zu lindern. Und wir verraten, welche Rolle Designermikroben aus dem Genlabor künftig beim Kampf gegen die Erderwärmung spielen könnten. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Einer groben Schätzung zufolge sollen an den Stränden unseres Planeten rund 7,5 Trillionen Sandkörner liegen. Man könnte also meinen, dass es sich bei Sand um einen Rohstoff handelt, den es wie Sand am Meer gibt. Doch das Gegenteil ist der Fall. Bei bestimmten Arten von Bausand, der gebraucht wird, um Beton herzustellen, gibt es weltweit Lieferengpässe, auch in Deutschland. Bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe hat man deshalb mal untersucht, ob Wüstensand, der bislang als untauglich fürs Betonmischen galt, nicht vielleicht doch eine Alternative sein könnte. Was dabei rauskam, weiß Dagmar Röhlich.
Sand. Das ist vor allem Quarz, eines der häufigsten Minerale in der Erdkruste. Eines, das härter ist als Stahl und sehr vielseitig. Nach Wasser ist er der zweitwichtigste Rohstoff der Menschheit und der Motor des Industriezeitalters. Ohne die unscheinbaren Körner gäbe es weder Computerchips noch Solaranlagen.
Wir bauen damit Straßen und Dämme, gewinnen neues Land, setzen ihn für Sandvorspülungen ein. Das Gros des Sands fließt jedoch in den Bausektor.
Erzählt Pascal Peduzzi vom UN-Umweltprogramm UNEP. Mit dem Jahresverbrauch des Bausektors alleine ließe sich rund um den Äquator eine 27 Meter hohe und 27 Meter breite Mauer aufschütten. Mit wohl 60% der jährlichen Förderquote ist China der größte Verbraucher. Aber auch die Golfscheichtümer auf der arabischen Halbinsel setzen ungeheure Mengen ein. Betonsand, den sie importieren. Aber ließe sich die enorme Nachfrage dort nicht auch regional decken? Zum Beispiel mit Wüstensand.
Da haben wir gerade eine Untersuchung gemacht, ob denn die Sande da wirklich nicht geeignet sind. Und die Sande sind nicht geeignet.
Denn erst hochwertige Sande geben dem Beton die notwendige Festigkeit, damit er die Druckkräfte, die in einem Hochhaus wirken, aufnehmen kann. Harald Elstner von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover hat sich nun gefragt, warum Wüstensande eigentlich ungeeignet sind. Der Theorie zufolge sollten sie beim Transport durch den Wind zu rund geschliffen worden sein. Um das zu überprüfen, haben er und sein Team Sandproben untersucht.
Aus Marokko, Tunesien, Niger, Libyen, Mauretanien, Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, Mali und so weiter. Und wir konnten diese Proben analysieren auf Kornform, Korngrößenverteilung, Mineralogie.
Anders als erwartet, sind die Körner nicht zu rund, um sich für einen guten Beton verzahnen zu können?
Sondern das Problem ist, dass der Sand zu fein ist. Der Sand ist ja auch ein Gemenge aus Feinsand, Feinsand, mittelkörnigem Sand und Grobsand. Und in dem Wüstensand fehlt komplett der Grobsand und der Mittelsand. Das heißt, der Sand in der Sahara ist größtenteils ein Feinsand und nicht geeignet, um das nötige Stützkorn zu liefern für den Betonsand, den man braucht.
Zwar seien die Körner etwas gerundeter als beispielsweise die der Flusssande, die in Europa abgebaut werden. Aber sie seien eben nicht so rund, dass sie deswegen nicht zum Betonsand taugten. Das bedeutet jedoch nicht, dass es nirgends in der Sahara oder auf der arabischen Halbinsel Betonsande gibt.
Also die Sahara besteht ja größtenteils nicht aus Sand, sondern es ist eine Stein- und Felswüste. Dort wird immer wieder bei der Verwitterung neues Sandmaterial geschaffen und dann verweht. Zum Beispiel haben sich die Sande in Libyen als sehr gut herausgestellt, mit fast nur aus Quarz bestehend und da ist auch Grobsandmaterial drin.
Das heißt, es kann sich für die nordafrikanischen und arabischen Staaten durchaus lohnen, bei großen Bauvorhaben vor Ort zu prüfen, ob es nicht doch brauchbare Vorkommen gibt. Allerdings dürfte es sich nicht lohnen, Wüstensand über weite Strecken mit Lkw zu transportieren, weder aus finanzieller noch aus ökologischer Sicht.
Wüstensand ist häufig zu fein, um als Bausand fürs Betonmischen zu taugen. Dagmar Röhrlich über aktuelle Analysen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Eine Option, um den Klimawandel zu bremsen, wäre ja bekanntlich, dass wir Menschen möglichst bald weniger Treibhausgase in die Luft blasen. Es gibt aber auch Wissenschaftler, die setzen auf eine ganz andere Strategie, nämlich auf Designer-Mikroben aus dem Genlabor, die Kohlendioxid aus der Atmosphäre angeln und so dazu beitragen, unseren Planeten vor dem Hitzekollaps zu bewahren. Helmut Nordwig berichtet.
Einzeller, die es in der Natur so nicht gibt, sollen helfen, den Treibhauseffekt zu bekämpfen. Das ist eine der Visionen der synthetischen Biologie. Um sie zu verwirklichen, verfolgen ihre Vorreiter ganz unterschiedliche Ansätze. James Liao zum Beispiel von der Academia Sinica in Taiwan will erreichen, dass Einzeller weniger CO2 produzieren. Auch die tragen nämlich zur Klimaerwärmung bei. Wenn sie Zucker umsetzen, gelangen von dessen 6 Kohlenstoffatomen 2 in Form von Kohlendioxid in die Atmosphäre. Doch bei einem Stamm des Allerweltsbakteriums Escherichia coli, dessen Stoffwechsel Liao komplett umgebaut hat, ist die CO2-Bilanz viel besser.
This is from glucose to acetate.
Diese Bakterien erzeugen aus Zucker Essigsäure, ohne dass CO2 entsteht. Essigsäure lässt sich zum Beispiel zu Ethanol umwandeln und zu Fettsäuren, aus denen Biodiesel hergestellt werden kann. So ziemlich jede interessante Chemikalie kann aus dem Baustein Essigsäure mit ihren 2 Kohlenstoffatomen abgeleitet werden.
Mit diesem genetisch modifizierten Stamm von Escherichia coli können also nützliche chemische Verbindungen erzeugt werden, ganz ohne dass dabei CO2 entsteht. Das Problem dabei: solche Substanzen lassen sich heute viel kostengünstiger aus Erdöl herstellen. Deshalb ist die Nachfrage nach dem synthetischen Bakterium gering, obwohl seine Nutzung für das Klima günstig wäre. Der israelische Forscher Aaron Bar-Even hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam bringt er gewöhnlichen Kolibakterien bei, was sonst nur die wenigsten Einzeller können, nämlich von Ameisensäure zu leben, die direkt aus CO2 hergestellt wird.
Ameisensäure kann sehr effizient auf elektrochemischem Wege aus Kohlendioxid hergestellt werden. Und ein Mikroorganismus, der von Ameisensäure lebt, nimmt sie auf und kann daraus andere Verbindungen herstellen. So könnten wir eine Produktionskette aufbauen, die mit CO2 und erneuerbarer Energie beginnt und mit interessanten Produkten endet. Und Ameisensäure ist ein Schlüssel in diesem Prozess.
Bei diesem Ansatz geht es also darum, dass Mikroorganismen Kohlendioxid indirekt verwerten. Wo viel davon anfällt, etwa bei Zementfabriken oder Kohlekraftwerken, könnte regenerativer Strom aus Wind- und Solarkraftwerken genutzt werden, um das CO2 im Abgas in Ameisensäure umzuwandeln. Diese könnte wiederum in einen Bioreaktor gepumpt werden, in dem die Einzeller wachsen, die von der Ameisensäure leben. Eine solche Anlage gibt es noch nicht. Dagegen ist das genetisch modifizierte Bakterium nach Aussage von Aaron Bar-Even fast fertig.
Dabei ist der Stoffwechsel, den wir den Kolibakterien einbauen, völlig synthetisch. Er kommt in keinem anderen Organismus vor. Das ist also eine doppelte Herausforderung. Zum einen bringen wir den Bakterien bei, auf Ameisensäure zu wachsen. Schon das ist schwierig. Und wir versuchen das nicht mit einem bekannten, sondern mit einem völlig neuartigen Stoffwechselweg.
Der soll deutlich effektiver sein als bei den wenigen bekannten Einzellern, die Ameisensäure als Nahrung nutzen. Der Forscher betont, dass auch seine synthetischen Bakterien die unterschiedlichsten Chemikalien herstellen können, und zwar ebenfalls ohne, dass dabei CO2 frei wird. Aber auch das wird zunächst viel aufwendiger und teurer sein, als diese Produkte einfach aus Erdöl zu erzeugen, räumt Aaron Bar-Even ein.
Wenn wir jedoch so klug wären, einen Anreiz für Technologien zu schaffen, die direkt CO2 und regenerative Energie nutzen, statt auf Erdöl zu setzen, würde das helfen, den Klimawandel zu bremsen. Dieses Ziel zu erreichen, ist also nicht nur eine wissenschaftlich-technische Herausforderung, sondern auch eine für die Politik.
put place the right policies so we can actually get them.
Ein solcher Anreiz könnte zum Beispiel darin bestehen, den Ausstoß von Kohlendioxid teurer zu machen, etwa durch eine CO2-Steuer. Denn Verfahren der synthetischen Biologie, die für weniger Treibhausgase in der Atmosphäre sorgen könnten, stehen bereits vor der Tür. Sie brauchen nur Starthilfe.
Mit synthetischer Biologie gegen den Klimawandel. Ein Beitrag von Helmut Nordwig war das. In einer perfekten Welt würden Führungskräfte immer das tun, wofür sie bezahlt werden. Sie würden Entscheidungen treffen, die den Erfolg ihres Arbeitgebers begünstigen. Die Realität sieht aber anders aus. Führungskräfte stellen die Weichen oft so, dass ihr persönliches Risiko, einen Fehler zu machen, minimiert wird. Wie verbreitet dieses Phänomen ist, hat der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Florian Artinger vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin jetzt untersucht und dazu 950 Führungskräfte einer öffentlichen Einrichtung befragt. Weil im Mittelpunkt seines aktuellen Artikels im Fachmagazin Business Research sogenannte defensive Entscheidungen stehen, wollte ich vorhin als erstes von ihm wissen, was genau er darunter versteht.
Genau, also eine defensive Entscheidung ist, wenn zum Beispiel ein Manager oder andere Entscheidungsträger ganz klar eine Option identifiziert hat, die beste für die Organisation ist. Er nutzt diese allerdings nicht, sondern entscheidet sich ganz bewusst für eine Option, die aus Sicht der Organisation schlechter ist und erwählt diese, da sie ihn persönlich schützt, sollte etwas schief gehen. Also gibt es auch im Englischen einen ganz netten Ausdruck, der selbst im Oxford English Dictionary aufgeführt ist. Und das ist to cover your ass. Auf Deutsch übersetzt ist dies das Prinzip einer Absicherungskultur.
Können Sie da mal ein konkretes Beispiel dafür nennen? Also was könnte das sein in einem Unternehmens- oder Behördenalltag?
Na klar, zum Beispiel ein Management-Team hat die Wahl zwischen zwei Beratungsunternehmen. Das eine ist weniger bekannt, aber hochspezialisiert und würde einen Senior-Consultant schicken, wogegen die andere Beratung ist sehr bekannt und aber auch sehr teuer im Vergleich zur ersten. Diese würde aber nur einen Junior-Consultant schicken. Das heißt, man weiß ganz genau, dass die bessere und gleichzeitig günstigere Leistung von der kleineren Beratung erbracht werden würde. Eine defensive Entscheidung ist nun gegeben, wenn sich das Management-Team für die größere und teurere Beratung entscheidet, die nur den Junior-Consultant schickt. Im Fall, dass das Projekt schief geht, kann so das Management immer darauf verweisen, dass man ja viel Geld für die bekannte Beratung ausgegeben hat. Dadurch kann man sich eben vor Kritik im Nachgang absichern. Mhm. Auch im Einstellungsprozess sieht man sehr häufig, dass sich zum Beispiel gegen einen externen Kandidaten entschieden wird, obwohl dieser deutlich besser qualifiziert und besser fürs Team wäre, um im Nachgang eben sich Konflikte zu sparen im Team als solche. Das ist ja auch was, was wir oft gesehen haben. Oder eben ein anderes ist, wo sich Manager gegen innovative Projekte entscheiden, obwohl diese deutlich vielversprechender sind, einfach um ein mögliches Scheitern im Nachhinein nicht rechtfertigen zu müssen. Also da gibt es eine ganze Bandbreite, die wir hier sehen.
Im Sinne der Organisation können solche Entscheidungen eigentlich nicht sein. Wie weit verbreitet ist denn das Phänomen, dass also Entscheidungsträger nicht die sachlich beste Wahl treffen, sondern offenbar die, die für sie selbst am sichersten ist?
Sehr weit verbreitet, was wir bisher sehen können. Unser Studium umfasst alle Hierarchiestufen einer wirklich großen öffentlichen Einrichtung. Und selbst auf der obersten Stufe sieht man zum Beispiel, dass auch hier defensive Entscheidungen wirklich häufig vorkommen. Wir haben auch im privaten Sektor erste Ergebnisse einfahren können und auch hier zeigt das gleiche Bild. Tendenziell sogar so, dass auch hier deutlich häufiger noch defensiv entschieden wird.
Ich habe gelesen, Sie kommen zu dem Schluss, dass im Durchschnitt eine von vier wichtigen Entscheidungen nicht im besten Interesse der Organisation getroffen wird. Ist diese Quote höher oder niedriger, als Sie erwartet hatten?
Also wir waren eher überrascht und hatten erwartet, dass eine Absicherungskultur und defensives Entscheiden weiter verbreitet ist. Und es war gleichzeitig auch sicher eine sehr mutige Entscheidung der Person, die die Studie initiiert hatte in der Organisation. Gleichzeitig hat man nun eben die Möglichkeit, hier konkrete Anhaltspunkte zu haben, wo man in der Organisation ansetzen kann, um hier defensive Entscheidungen zu reduzieren, weil selbst eine aus vier ja wirklich gravierende negative Konsequenzen hat für die Organisation.
Das bringt uns zur Frage nach den Ursachen für dieses Verhalten der Führungskräfte. Warum entscheiden die denn so gerne defensiv?
Sicher zentral ist hierbei, wie mit Scheitern umgegangen wird. Also gerade bei wichtigen Entscheidungen geht es immer auch um Risiko. Es geht um Faktoren, die man nicht beeinflussen kann oder vorhersagen kann. Und Entscheidungen sind komplex. In einem solchen Kontext kann immer auch etwas schiefgehen. Es ist daher wichtig, wie in Organisationen damit umgegangen wird, wann man einmal keinen Erfolg hat. Werden dann die Entscheider an den Pranger gestellt, lernen Mitarbeiter schnell, sich eben abzusichern. Das heißt, es ist wichtig, im Team eine Kultur der sogenannten psychologischen Sicherheit zu erarbeiten, bei dem der Einzelne weiß, dass das Team voll und ganz hinter ihm oder ihr steht, falls es zum Misserfolg kommt. In einem solchen Fall wird eben nicht nach dem Schuldigen gesucht, sondern man analysiert zusammen, warum es etwas nicht geklappt hat und im vollen Bewusstsein, dass dies jedem passieren kann.
Also es geht um das Etablieren einer produktiven Fehlerkultur.
Richtig, ganz genau. Ein Aspekt der Fehlerkultur ist psychologische Sicherheit, dass man damit wirklich gut umgehen kann. Und ein anderer Aspekt ist, dass man wirklich die einzelnen Teammitglieder auch dazu ermuntert, Kritik offen auszusprechen oder Bedenken zu äußern, damit man sich damit aktiv auseinandersetzen kann.
Das wäre das Stichwort Kommunikation sozusagen, die wichtig ist, um das Unternehmen intern aufs richtige Gleis zu setzen.
Richtig, genau.
Was schlagen Sie ganz konkret vor? Was sollten Unternehmen tun oder große Organisationen wie Behörden, um dieses Problem zu lindern?
Was wir mit Simply Rational machen, also eine Ausgründung aus dem Max-Planck-Institut, mit unseren Kunden zusammen, dass wir erstmal rausgehen und testen. Wirklich gucken, okay, wie weit verbreitet sind definitive Entscheidungen? Wo sind diese vor allen Dingen besonders gravierend ausgeprägt? Und wenn man einen ersten Überblick hat über die Organisation, dann gehen wir im zweiten Schritt rein und gucken uns geeignete Maßnahmen an. Beispielsweise setzen viele Organisationen agiles Arbeiten ein und ist dort ein wichtiges Thema. Und hier gibt es eine ganze Reihe von Ansatzpunkten im agilen Arbeiten, die man dazu nutzen kann, um eine bessere Fehlerkultur zu etablieren, um auch defensive Entscheidungen zu reduzieren. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von anderen spannenden Formaten in dem Bereich. Zum Beispiel setzt die Deutsche Telekom augenblicklich sogenannte Fuck-Up-Nights um. Die kommen ursprünglich aus der Startup-Szene und was hier gemacht ist, man setzt sich am frühen Abend bei einem Bier und einer Pizza in einer entspannten Atmosphäre zusammen und ein Manager berichtet zum Beispiel ganz konkret über Projekte, die gescheitert sind und die Misserfolge, die er auch hatte. Das heißt, dass man hier auch im Unternehmen einfach darüber offen redet, dass nicht immer alles funktionieren muss, sondern im Gegenteil, dass man eben auch mit Scheitern effektiv und produktiv umgehen kann. Und was wir augenblicklich auch machen, was ganz interessant ist, wir entwickeln gerade für das Projektmanagement ein Werkzeug, die sogenannte Gefängnisfreikarte. Die bekommen in Unternehmen Projektverantwortliche am Anfang des Jahres und diese können dann eingesetzt werden, sobald ein Projekt missglückt ist. So hat man quasi als Projektleiter immer den Anreiz, okay, man weiß, was schief geht, dann ist es nicht weiter schlimm. Man kann hier konkret mit der Gefängnisfreikarte arbeiten. Gleichzeitig hat man aber als Vorgesetzter immer die Möglichkeit zu gucken, okay, gehen denn meine Mitarbeiter Risiken ein und entscheiden sich wirklich im besten Sinne der Organisation oder versuchen die sich hier abzusichern? Also wenn jemand zum Beispiel über längere Zeit keine Gefängnisfreikarte einreicht, kann man hier konkret als Vorgesetzter das Gespräch suchen und gucken, warum denn das der Fall ist. Gab es hier viel Glück oder sollte der Mitarbeiter vielleicht noch ein bisschen proaktiver gucken nach anderen Projekten, die spannender wären für die Organisation? Also hier gibt es, wie gesagt, eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Ansatzpunkten, um defensive Entscheidungen und eine positive Fehlerkultur zu gestalten.
Sprechen wir noch mal ganz kurz über die Details Ihrer Studie. Sie haben 950 Führungskräfte aller Hierarchieebenen befragt in dieser großen Organisation, die wir nicht genauer nennen dürfen. Wie repräsentativ kann denn sowas sein? Weil letztlich hat ja jede Organisation ihre eigene Binnenunternehmenskultur. Das heißt, woanders wäre Ihre Befragung doch vielleicht ganz anders ausgegangen.
Richtig, genau. Wir hatten schon die Möglichkeit, in einigen Organisationen uns das Thema anzugucken. Und hier gibt es in der Tat sehr große Unterschiede. Also wir sehen Organisationen, wo wir eine aus 10 wichtigen Entscheidungen wirklich defensiv sind. Wir sehen aber auch Organisationen, bei denen 5, 6, 7 der 10 wichtigsten Entscheidungen defensiv sind. Also hier gibt es gravierende Unterschiede und das zeigt eben auch, wie wichtig die Organisationskultur wirklich ist für diese defensiven Entscheidungen und gleichzeitig aber auch, dass man hier potenziell viel machen kann, um ein besseres Entscheidungsklima, eine bessere Fehlerkultur zu haben.
Soweit das Gespräch mit Florian Artinger. Er arbeitet im Forschungsbereich Adaptive Rationalität des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin und ist Mitgründer des Spin-off-Unternehmens Simply Rational. Weiter geht's mit den Meldungen und Piotr Heller.
Deutsche Konzerne steigern ihre Forschungsausgaben nicht so stark wie die Konkurrenz. Das Beratungsunternehmen Ernst & Young hat die 500 Konzerne mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung untersucht. Im Durchschnitt hätten diese Firmen ihre Innovationsbudgets im vergangenen Jahr um 10% gesteigert, heißt es in dem Bericht. Die 35 deutschen Konzerne auf der Liste lagen mit 9% unter diesem internationalen Schnitt. Die größten Zuwächse bei Forschung und Entwicklung verbuchten chinesische Firmen, gefolgt von Unternehmen aus den Vereinigten Staaten.
Vor der Toskana gibt es gerade ein mysteriöses Delfinsterben.
In diesem Jahr wurden schon 32 tote Delfine und 2 tote Wale vor der toskanischen Küste gefunden. Das haben italienische Behörden mitgeteilt. Biologen haben die Kadaver untersucht und festgestellt, dass deren Mägen fast leer waren. Das deutet auf eine Virusinfektion hin. Die Experten halten einen Erreger, der dem Masernvirus ähnelt, für eine mögliche Ursache. Endgültige Untersuchungsergebnisse dürften aber erst Ende des Monats vorliegen.
Wissenschaftler sollen ein Embryo mit Zellen von Menschen und Affen erschaffen haben.
Das berichtet die spanische Tageszeitung El País. Dem Team aus Spanien und den USA soll es gelungen sein, menschliche Stammzellen in einen Affenembryo einzupflanzen. Ein Lebewesen sei daraus jedoch nicht entstanden, denn die Wissenschaftler hätten den Entwicklungsprozess gestoppt. Laut der Zeitung haben sie ihre Studie in China durchgeführt, um rechtlichen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Die Vision hinter Forschung dieser Art ist es, dereinst menschliche Organe in solchen Mischwesen zu züchten. Bisherige Experimente mit Embryos aus Menschen und Schweinen haben jedoch zur Entwicklung von relativ wenigen menschlichen Zellen geführt. Der britische Guardian zitiert einen Forscher mit der Aussage, dass der Test mit Affen nun ein Versuch war, das Verhältnis von menschlichen zu tierischen Zellen in den Embryos zu erhöhen. Vor kurzem erst hatten japanische Behörden erlaubt, derartige Mischwesen aus Mensch und Maus länger als 14 Tage wachsen zu lassen und sie auf lange Sicht auch einem Muttertier einzupflanzen.
Dortmunder Ingenieure gehen mit Ozon auf Bakterienjagd.
Sie wollen damit ein bekanntes Problem aus Operationssälen lösen. Bei manchen Herz-OPs kommen dort spezielle Geräte zum Einsatz, welche die Körpertemperatur der Patienten um ein paar Grad absenken. In dem Wasserkreislauf dieser Geräte schleichen sich jedoch mitunter Keime ein, die gerade bei Herzpatienten gefährliche Infektionen auslösen können. Die Ingenieure der FH Dortmund haben nun einen Apparat entwickelt, der diese Keime mit Ozon eliminiert. In Versuchen an der Uniklinik Bochum habe die Maschine einen Testkeim erfolgreich abgetötet und außerdem kein Ozon in dem medizinischen Gerät zurückgelassen, heißt es in einer Pressemitteilung. Derzeit befinde sich die Erfindung im Patentverfahren.
Ein Forscher meldet Zweifel an seiner eigenen Kunstrasenstudie an.
Wissenschaftler des Fraunhofer Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik waren der Frage nachgegangen, auf welchen Wegen Mikroplastik in die Umwelt gelangt. Dabei identifizierten sie Sport- und Spielplätze als eine wesentliche Quelle. Allein in Deutschland würden die Anlagen bis zu 11.000 Tonnen Plastik jährlich an die Umwelt abgeben, berechneten die Forscher. Wie der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe schreibt, müssten demnach aber pro Platz bis zu 3 Tonnen Plastik in die Umwelt gelangen. Der Kunststoffrasenindustrie erschien dieser Wert zu hoch, heißt es in dem Artikel. Selbst der Studienautor melde inzwischen Bedenken an. In einem Brief an Industrievertreter soll er eingeräumt haben, es gebe Anhaltspunkte dafür, dass die hierzulande vertretenen Rasentypen deutlich geringere Emissionen verursachen.
Auch Seeleoparden teilen sich ihr Fressen.
Dabei gelten die antarktischen Raubtiere eigentlich als Einzelgänger. Forscher haben aber Aufnahmen ausgewertet, auf denen 36 Seeleoparden Jagd auf Pinguine derselben Kolonie machen. In manchen Fällen teilen sich Seeleoparden sogar einen Pinguin. Ein Verhalten, das bisher noch nie beobachtet wurde.
Sternzeit, 5. August. Spieglein, Spieglein auf dem Berg. Auf dem Cerro Pachón in Chile entsteht derzeit das LSST, das Large Synoptic Survey Telescope. In gut 3 Jahren soll das Instrument auf dem Andengipfel eine Himmelsüberwachung der ganz besonderen Art starten. Binnen weniger Nächte wird es immer wieder den gesamten Himmel fotografieren. Das LSST dürfte rund 40 Milliarden Objekte im All erfassen. Während seiner 10-jährigen Betriebsdauer soll das Teleskop die meisten Objekte rund 1000 Mal beobachten, also stets ihre Helligkeit und Position bestimmen. Auf diese Weise sind sehr einfach Veränderungen im Kosmos zu entdecken, etwa Asteroiden, die sich am Himmel bewegen oder plötzlich aufflammende Objekte wie explodierende Sterne. Inzwischen ist der Hauptspiegel mit 8,4 Metern Durchmesser auf dem Berg eingetroffen. Er bündelt das Licht aus dem All auf einen Fangspiegel genau über ihm, der es wiederum auf einen kleinen Spiegel mitten im Hauptspiegel lenkt. Der fast 50 Tonnen schwere Glasblock besteht also aus einem großen, breiten Ring, in dessen Mitte sich ein kleiner Spiegel mit etwas anderer Krümmung befindet. Sein Aussehen erinnert an das einer Scheibe Dosenananas, nur dass in der Mitte kein Loch ist, sondern ein anderer Spiegel. Dank dieser Bauweise ist das Teleskop sehr kompakt und lässt sich schnell von einer Himmelsposition zu einer anderen bewegen. Nur so ist die geplante Überwachung des Firmaments möglich. 2022 soll das Teleskop vollendet sein. Dann trifft erstmals das Licht der Sterne auf den einzigartigen Doppelspiegel.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Wir forschen morgen wieder weiter. Machen Sie es gut. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.